Liebe Geschwister, liebe Gäste und ihr lieben Zuschauer am Stream, ich grüße euch an diesem Abend. Bevor ich meine Predigt anfange, da muss ich euch noch was erzählen, was ich erlebt habe, als ich in den Gottesdienst reingekommen bin. Ich bin ein bisschen durcheinander gewesen von den ganzen Sachen, die gerade in Israel laufen. Unsere Freunde wohnen dort und sitzen da laufend im Bunker und die Sigrid kriegt immer den Red Alert, wenn in Rechowot was losgeht und dann beten wir. Und dann habe ich Predigt heute und das setzt mich auch ein bisschen unter Spannung. Und dann komme ich unten rein, zum Eingang unten, mache die Tür auf und dann höre ich den Lobpreis. Und dann höre ich das Lied. Und dann kam so eine Ruhe über mich. Vielen Dank, dass ihr uns so ermutigt. Gestern habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt heute? Business as usual in dieser unglaublichen Woche, die da hinter uns liegt. Und dann kam eine Mail ans Kommunikationsteam, ob wir nicht das Predigtthema ganz umwerfen sollten. Und ich überlege, soll ich das machen? Soll ich im Stegreif über Israel predigen? Und habe hin und her überlegt und meine Predigt war eigentlich schon fast fertig. Und heute Morgen lese ich unsere tägliche Bibellese mit der Sigrid zusammen und da steht in der Bibellese ausgerechnet der Text, der Predigttext von heute, den ich mir rausgesucht habe. Und dann habe ich gesagt, so sei es. Aber ihr werdet sehen, dass ich die aktuellen Geschehnisse nicht ganz außen vor lassen werde. Wir hatten dieses Jahr eine Predigtreihe über Jesus, wir hatten eine Predigtreihe über den Heiligen Geist und natürlich, da fehlt noch Gott als Vater. Aber ich spreche nicht über die Dreieinigkeit, anderes Thema. Es geht heute in unserem Predigttext um Gott als Vater. Es geht nochmals darum, was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, Gott ist unser Vater, Gott ist dein Vater. Und in meiner heutigen Predigt über Gott als Vater geht es darum, wie Gott, unser Vater im Himmel, was er mit unserem Wachstum im Glauben zu tun hat. Und das hat mit Erziehung zu tun. Und deshalb habe ich als Thema gewählt, Gott erzieht seine Kinder. Wow, ist mein Predigtthema. Erziehung, also je nachdem, was bei euch anspringt, wenn ihr das Wort Erziehung hört, was es mit euch macht, ist schon einerseits ein schwieriges Thema. Ihr werdet es sehen. Ich spreche über ein Thema, wo ich selber noch ganz, ganz viele Fragen habe. Aber es ist auch ein ganz wunderbares Thema. Und so bete ich, Vater im Himmel, segne diese nächste halbe Stunde. Hilf mir, Vater im Himmel, recht zu reden und hilf meinen Schwestern und Brüdern, recht zu hören, dass sie das hören, was du sagen willst. Das Vaterherz Gottes, das war das Predigtthema von Fabian, letztes Mal im letzten Gottesdienst. Und er hat über das Gleichnis mit dem verlorenen Sohn gepredigt, oder sollte ich sagen, die beiden verlorenen Söhne. Und Fabian hat so wunderbar die Vaterliebe Gottes hervorgehoben, die bedingungslose Annahme des Sünders, die Jesus mit diesem Gleichnis, mit diesem wunderbaren Bild herausstellt. Und das kann jeder sofort verstehen. Das ist ja toll bei den Gleichnissen von Jesus. Und Paulus drückt genau diese wunderbare Annahme mit folgenden Worten aus. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir wurden mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Dreimal in einem ganz kurzen Stretch, einem ganz kurzen Text wird es hervorgehoben. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, die beim verlorenen Sohn deutlich wird. Und das ist unser Fundament. Das ist, was wir in Agape predigen. Und wir stehen auf diesem Fundament. Unsere Versöhnung mit Gott, die Umkehr zum Vater, wie Jesus das so eindrucksvoll deutlich macht. Das ist der Anfang unseres Glaubens. Aber es ist nicht das Ende unseres Glaubens. Es ist nicht das Ende unserer Lebensreise als Christen, sondern es ist der Anfang. Und auf diesem Fundament, was uns bis in die Ewigkeit trägt, auf diesem Fundament sollen und können wir wachsen. Wachsen als Christen. Als ich Fabian für die letzte Predigt angefragt habe, da habe ich ihn gebeten, dass er auch als Vater von zwei Mädels und zwei Jungs predigt. Ich selber kann das nicht, weil wir aufgrund meiner Unfruchtbarkeit keine Kinder haben. Und dann hat uns Fabian einen sehr, sehr persönlichen Blick in sein Vaterherz geschenkt. Sehr persönlichen Blick in seine Familie. Danke, Fabian und Emilia, dass ihr das gemacht habt. Ehrlich, in eurer Familie wäre ich auch gerne Kind gewesen. Dein Vaterherz, Fabian, und dein Mutterherz, Emilia, und unser aller Vater- und Mutterherz kommt von Gott. Denn Gott ist der Gott aller Vaterschaft. Und so heißt es im Epheserbrief, deshalb knie ich hin vor dem Vater, dem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Manche Bibelwissenschaftler übersetzen Vaterschaft mit Geschlecht oder mit Familie. Gott, der Vater, ist das Urbild und Vorbild für alle Familien. Ich mache eine Klammer auf, deshalb ist es auch so kritisch, wenn die Familie angegriffen wird in unserer Zeit. Klammer zu. Wenn Menschen sich von dem Vaterherz Gottes prägen lassen, das er allen Menschen ins Herz gegeben hat, gleich welcher Nation, gleich welcher Religion, dann kann Vaterschaft gelingen. Vielleicht hast du einen solchen Vater gehabt, vielleicht hast du so ein positives Vaterbild. Und dann wird es dir leichter fallen, auch mit Gott als dem Vater in eine Verbindung zu treten, eine vertrauensvolle, kindliche Beziehung zu Gott zu pflegen. Jesus sagt mal, wenn ihr nicht werdet wie Kinder, dann werdet ihr das Himmelreich nicht sehen. Wenn du dich vom Vaterherz Gottes prägen lässt, dann kann Vaterschaft und Mutterschaft gelingen. Aber auch die besten Väter und Mütter sind Menschen und sie machen Fehler. Aber wenn Menschen dann, gleich welcher Nation und Religion, sich eben nicht von dem Vaterherz Gottes prägen lassen, das Gott in sie hineingelegt hat, dann kann Vaterschaft misslingen. Und du hast es auch angedeutet, Fabian, in deiner Predigt. Rainer Dick berichtet von einem Gespräch mit einem jungen Mann, mit dem hat er ein Gespräch über den Glauben geführt. Zitat: Da steht er vor mir und schaut mich verständnislos an. Gott, mein Vater? Das ist doch ein Witz. Wenn der ist wie mein Vater, dann kannst du ihn glatt vergessen. Vielleicht hast du auch eine belastete oder negative Vaterbeziehung. War dein Vater laufend weg? Und wenn er da war, dann hat er keine Zeit für dich gehabt. Hast du keine Herzenswärme von deinem Vater bekommen? Vielleicht hat er dich versehentlich gezeugt, hat dich gar nicht gewollt. Vielleicht hat er sich aus dem Staub gemacht, hast ihn gar nicht kennengelernt, hat dich alleine gelassen. Vielleicht hat er dich verprügelt, vielleicht hat er dich emotional oder sogar sexuell missbraucht. Vielleicht hast du eine Not im Herzen, wenn wir hier die ganze Zeit über den liebenden und den guten Vater sprechen. Wie gut, dass sich Jesus seinen Jüngern auch als Freund offenbart. Ja, mehr noch, als Bruder. Und wie gut, dass uns im Heiligen Geist, der Ruach, auch der mütterliche Aspekt Gottes offenbart ist. Gott kann und will Heilung schenken, wenn es dir so geht. Und gerne darfst du mich oder Sigrid oder andere ansprechen, wenn du Rat suchst. Dieses Vaterherz Gottes, von dem wir reden, das Jesus uns im Gleichnis zeigt, Das kommt auch schon im Ersten Testament vor, also im Alten Testament. Jesus als Jude predigte ja aus dem Alten Testament. Der Prophet Hesekiel sagt über Jerusalem: Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut strampeln und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst: Du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst: Du sollst leben. Hesekiel 16, Vers 6. Das Bild kommt aus der antiken Praxis, ungewollte Kinder einfach wegzuwerfen. Die hat mir die Kanalisation geworfen. Ein Gräuel in den Augen Gottes. Und hier zeigt sich das Vaterherz Gottes gegenüber Jerusalem. Das ist der Zusammenhang, in dem dieser Vers steht. Gegenüber seinem Volk, den Juden. Sein Vaterherz, das bis heute für sein Volk schlägt. Wisst ihr, ich kann in dieser Woche gar nicht anders, als daran zu denken, so viele von unseren älteren Schwestern und Brüdern wurden in diesen Tagen bestialisch abgeschlachtet. Sie lagen buchstäblich entblößt und in ihrem Blut in der Wüste. Und zu diesem Volk sagte Gott durch Hesekiel, und ich meine, er sagt es bis heute: Du sollst leben. Liebe Freunde, Israel wird leben. Unsere älteren Schwestern und Brüder im Heiligen Land, sie werden leben. Denn nach wie vor sind sie Gottes Augapfel. Nach wie vor steht dieses Volk und dieses Land im Zentrum des Geschehens, wenn Jeschua, der Messias der Welt, seinen Fuß auf den Ölberg setzen wird. Darauf warte ich. Wartest du auch darauf?
Ja.
Halleluja. Liebe Freunde, dies ist das Vaterherz Gottes, das auch für dich schlägt. Wenn du innerlich da niederliegst und wenn du blutest und wenn du gar nicht mehr weiter weißt, wie immer dein menschlicher Vater war, wie immer deine Situation heute ist, wie immer du da liegst, der Vater im Himmel sagt zu dir: Du sollst leben. Und das sagt der Schöpfer und Herrscher und Erhalter und Erlöser der Welt. Unser Vater im Himmel, er zieht uns auch. Er liebt uns. Er sagt: Du sollst leben. Und unser Vater im Himmel, er zieht uns. Was wünscht sich ein Vater für sein Kind? Fabian hat am letzten Freitag darüber gesprochen. Und ich fasse es zusammen, ganz kurz. Der Vater wünscht sich für sein Kind das Beste, das Allerbeste. Er wünscht sich, dass die Kinder sich so entwickeln, dass sie ein gelingendes, glückliches Leben führen, wenn sie Vater und Mutter verlassen. Und deshalb gibt es in der Familie Hickmann, habe ich gehört, auch Regeln. Hast uns davon erzählt, du hast ein paar genannt, Fabian, die Regeln in eurer Familie. Gute Regeln sind ein Weg, nicht der einzige Weg und nicht der wichtigste Weg in der Erziehung. Nun ist Fabian nicht ins Detail gegangen, was Eltern tun würden, falls ihre Kinder die guten Familienregeln und vielleicht zuweilen sogar die staatlichen Gesetze störrisch missachten würden. Also hoffentlich kommt es ja nicht vor. Aber wenn doch, was würden diese Eltern tun? Würden sie strafen? Und wenn ja, wie würden sie das tun? Ich frage ja nur. Also liebe Freunde, ihr habt ja Verständnis, wenn ich als kinderloser Mann mich hier völlig raushalte. Auf jeden Fall, und das weiß ich ja aus meiner eigenen Kindheit, ich habe auch Vater gehabt und Mutter, bei Vaterschaft geht es unter anderem um Erziehung und so auch beim Vater im Himmel. Er will das Beste für uns. Er möchte dir und mir helfen, so zu leben, dass unser geistliches Leben gelingt. Und in dem Text, den ich euch gleich zeige, da werdet ihr merken, da geht's im Kern um unser geistliches Leben, um unser geistliches Wachstum. Unser leibliches Leben ist ein anderer Punkt. Gott will auch, dass es uns leiblich wohlgeht, auch wenn, und darauf werde ich zu sprechen kommen, Nöte und Krankheit und Elend in unserem Leben sein können. Er möchte dir und mir helfen, so zu leben, dass unser geistliches Leben gelingt. Er möchte dir und mir helfen, dass wir den geistlichen Kampf, den Kampf des Glaubens, der uns allen verordnet ist, keiner sitzt hier, dem dieser Kampf des Glaubens nicht verordnet ist. Und Gott möchte uns helfen, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen und dass wir das Ziel erreichen. Deshalb erzieht Gott seine Kinder. Deshalb erzieht der Vater im Himmel dich und mich. Und wir können das ganz ausdrücklich im Hebräerbrief nachlesen. Und dort heißt es, in eurem Kampf gegen die Sünde, die euch umstrickt, habt ihr euch noch nicht bis aufs Blut eingesetzt. Vergesst nicht das ermutigende Wort in der Schrift, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren und hat doch Wohlgefallen an, wie ein Vater am Sohn. Als ich den Text wieder gelesen habe, ich kenne ihn ja schon jetzt seit, als ich den wieder gelesen las, da dachte ich, der Text hat's aber in sich. Der hat's aber in sich. Ich habe eine Übersetzung gewählt, die den Grundtext an einer Stelle nicht wörtlich wiedergibt. In Vers 6 steht im Griechischen, dass die Väter ihre Söhne geschlagen haben. Das war damals weder ungewöhnlich noch anstößig. Ich selbst kenne es auch von meinem Vater. Das war selten, war aber ziemlich eindrücklich, bis heute unvergessen. Und ich kenne das auch von der Schule. Ich komme aus einer Zeit, da hat es noch Tatzen gegeben. Und wenn du da, ich weiß nicht, ob ein paar Junge unter uns sind, die noch in die Schule gehen, aber wenn du da dein Handy da unterm Tisch hast und da in der Gegend rumsurfst und der Lehrer merkt, ja, dann kommt er zu dir, Handy raus und dann gibt's eine Tatze, Hand auf den Tisch. Und besonders kritisch, wenn es mit dem Lineal geschah, das war besonders schmerzhaft. Naja, also ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich weiß nicht mehr so genau warum. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es wirklich verdient habe. Meine Frau lacht mal wieder sich. Ja, also das machen wir heute nicht mehr. Es gibt keine Tatzen mehr zum Glück. Und außerdem ist gesetzlich verboten. Und als Christen halten wir uns an die Gesetze unseres Landes. Und wenn nicht, dann müssen wir die Folgen zurecht tragen. Das Zitat aus den Sprüchen ist aber deshalb herausfordernd, weil der Schreiber des Hebräerbriefs dieses Wort ausdrücklich als ermutigend bezeichnet. Er sieht die Erziehung und Strafe Gottes als etwas Positives an. Warum? Weil das zeigt, so der Hebräerbrief, dass wir Gottes Kinder sind und etwas Besseres kann uns nicht geschehen. Und seine Erziehung steht nicht im Widerspruch zu seiner Liebe, im Gegenteil. Und das wird in den folgenden Versen erklärt. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Alle seine Kinder hat Gott auf diese Weise behandelt. Unsere leiblichen Väter haben uns nur für kurze Zeit erzogen. Und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Merkt euch diesen Vers. Gott erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Und wie macht er das? Wie erzieht uns der himmlische Vater? Wisst ihr, der Vater im Himmel hat ganz viele Wege, um uns zu erziehen. Und merkt ihr, ich gebrauche, wie der Hebräerbrief, das Wort erziehen als ein ganz positives Wort. Wie haben mich meine Eltern erzogen? Wie wurdest du von deinen Eltern erzogen? Also ich weiß, zunächst haben sie mir ganz viel erklärt. Sie haben mir ganz viel erklärt über die Welt, über die Menschen, über mich. Sie haben mir ganz viel darüber erklärt, was gut ist und was nicht so gut ist und was böse ich ist. Und sie haben es erklärt und haben es begründet, warum das so ist. Sie haben mir erklärt, was ich tun soll und was besser nicht, was dem Guten und dem Leben dient und was nicht. Und so erzieht uns unser himmlischer Vater auch. Der Vater im Himmel erzieht uns durch die Bibel. Sein Wort, die Richtschnur unseres Lebens. Und dort ist uns gesagt, wie wir leben sollen. Es ist ganz wichtig, dass wir als Kinder Gottes mit der Bibel leben. Zweitens, Gott erzieht uns durch seinen Heiligen Geist. Und mit diesem Heiligen Geist können wir die Bibel recht verstehen und durch den Heiligen Geist erfahren wir Lebensführung. Riesiges Thema. Aber so beten wir, dass der Heilige Geist uns Wahrheit offenbart, insbesondere über konkrete Situationen unseres Lebens, darüber, was der Wille Gottes für uns selber ist. Der Vater erzieht uns durch die Gemeinschaft mit Menschen, vor allem denke ich an die Gemeinschaft der Gläubigen, aber auch an unsere Ehepartner oder Kinder. Spricht durch andere Menschen zu uns. Wir brauchen es, die Korrektur der Gemeinschaft, dass in der Gemeinschaft Gott zu uns redet und uns in der Gemeinschaft wachsen lässt im Glauben. Aber das ist noch nicht alles. Gott erzieht uns auch durch Ereignisse. Gott erzieht uns durch Ereignisse. Kennst du das? Du siehst ein Ereignis, da passiert irgendwas in deiner unmittelbaren Umgebung oder in deiner Stadt oder vielleicht in deinem Land oder ein weltpolitisches Geschehen, bezieht sich gar nicht auf dich persönlich und plötzlich geht dir ein Licht auf und dann denkst du, Moment mal, will Gott mir dadurch vielleicht was sagen? Will er da mir persönlich vielleicht was damit sagen? Will er uns Christen in Deutschland was sagen oder uns als Volk? Seit Schabbat letzter Woche ereignet sich in Israel, so glaube ich, ein weltpolitisches Ereignis von dieser Art. Liebe Freunde, was ich jetzt sage, das ist meine ganz persönliche Meinung. Prüft es ganz kritisch. Ich weiß, dass es Christen gibt, die das nicht so ausdrücken würden wie ich. Prüft es. Ich glaube, dass diese Katastrophe, die über Israel hereingebrochen ist und die sich ausdehnen kann auf den ganzen Raum dort, viele Länder, dass die uns etwas sagen will. Nein, Gott wollte diese dämonischen Morde der Hamas-Terroristen nicht, natürlich nicht. Das ist ein fürchterliches Gräuel für Gott. Aber könnte es sein, dass Gott dieses unvorstellbare Grauen, das er zutiefst hasst und richten wird, dass er das gebraucht als Weckruf an uns Christen und an uns Deutsche. Dabei denke ich daran, dass wir Deutsche genau das, was die Hamas-Terroristen am letzten Schabbat verbrochen haben, genau das haben wir in den Konzentrationslagern in vieltausendfacher Intensität und brutalster deutscher Gründlichkeit auf unser Volk geladen. Gestern Abend waren einige von uns auf dem Jakobsplatz vor der Synagoge. Die jüdische Gemeinde von München und Oberbayern hat zu einer Solidaritätskundgebung und Totenfeier eingeladen, um den vermutlich deutlich mehr als 1300 abgeschlachteten Juden zu gedenken. Und neben anderen hat unser Ministerpräsident Dr. Markus Söder gesprochen. Ich persönlich glaube, er hat den Weckruf verstanden. Denn als er gestern Abend sprach, hat er ganz deutlich gesagt, wir stehen an der Seite Israel, aber nicht nur das. Es gibt jetzt kein Ja-Aber mehr, wenn Israel um seine Existenz kämpfen muss. Und ähnlich Bundeskanzler Scholz im Bundestag. Der ganze Bundestag hat parteiübergreifend und einstimmig sich in diesem Sinne geäußert. Wann war das letzte Mal der Fall? Keine Ahnung. Ich glaube, Deutschlands Politiker haben einen Weckruf gehört. Ich war so froh und dankbar gestern Abend, dass ich auf dem Jakobsplatz stand und die Reden gehört habe. Ich war so froh und dankbar. Ob das auch für uns persönlich ein Weckruf sein will, das muss jeder ganz individuell prüfen. Wisst ihr, Gott redet persönlich und das kann ganz unterschiedlich sein und da gibt es keine Regel. Der Vater im Himmel erzieht uns dadurch, dass er uns unseren Willen gewährt. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn das? Dass er uns unseren Willen gewährt, weißt du? Gott zwingt dich nicht zum Guten. Gott zwingt dich nicht zu einem Weg, der zu deinem Heil führt. Gott zwingt dich nicht. Gott gibt uns Freiheit, das Falsche zu tun. Aus den Konsequenzen können wir, wenn wir wollen, das Gute lernen und geistig wachsen. Das kann man so deutlich sehen im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da kommt doch dieser rotzfreche Junge zum Vater und sagt, gib mir mein Geld. Ja, der Mann lebt noch. Der Vater lebt noch. Erben tut man, wenn die Erblasser gestorben sind. Und da kommt doch dieser rotzfreche Kerl und sagt, gib mir mein Geld. Ich will raus. Und statt dass der Vater sagt, nee, du bleibst hier, nichts gibt's. Statt dass der Vater das sagt, lässt er seinen Sohn, zahlt ihn aus und lässt ihn gehen. Ja, glaubt ihr, der hat nicht gewusst, was passieren wird? Hat er genau gewusst. Er lässt ihm seinen Willen und dieser Wille dieses Sohnes ist zerstörerisch. Was hat der alles auf sich geladen? Und zu was hat es am Ende geführt? Fabian hat uns erzählt, dann kommt dieser Junge, nachdem es ihm so scheißdreckig gegangen ist, dann kommt dieser Junge zurück zum Vater. Tut Buße, hat Einsicht, ist geistlich gewachsen. Und so kann es uns auch gehen, dass Gott uns einfach unseren Willen lässt. Er zieht uns, indem er unseren Willen lässt. Und wisst ihr, wenn wir dann solche Wege gehen, ich bin überzeugt davon, Gott geht neben uns mit. Und Gott nimmt seine Hand nicht von uns weg, wenn wir solche Wege gehen. Und Gott sehnt sich danach, dass wir Einsicht bekommen und dass wir verstehen, was wir für einen Scheiß machen. Gott sehnt sich danach, dass wir Buße tun und dass wir zu ihm zurückkehren. Sechstens, Gott erzieht uns durch enttäuschte Hoffnungen. Wir alle haben Hoffnungen für unser Leben, Hoffnungen für unsere Lieben. Wir hoffen auf Gesundheit, wir hoffen auf einen Partner, wir hoffen auf einen besonderen beruflichen Weg, vieles, vieles anderes mehr. Und wenn wir Christen sind, beten wir dafür, dass unser Vater im Himmel diese Hoffnungen in Erfüllung gehen lässt. Und manchmal tut er's. Und manchmal erleben wir, dass es nicht geschieht. Wie gehen wir damit um? Will unser Vater im Himmel, ja, will er durch enttäuschte Hoffnung geistliches Wachstum in uns bewirken? Wo immer die enttäuschte Hoffnung herkommt? Ich muss an den Janis denken, die dabei waren an der Gemeindefreizeit. Der Janis hat so ein herzberührendes Zeugnis gegeben. Er will Schauspieler werden und hat sich beworben und beworben und beworben und es hat Jahre. Er hat eins ums andere aufs Dach gekriegt. Nichts hat geklappt. Hoffnung gescheitert. Hoffnung abgelehnt. Hoffnung gescheitert. Laufend. Und da hat uns der Janis erzählt und ich sage es jetzt in meinen Worten. Er hat uns erzählt in dieser Zeit der bitteren Enttäuschung. Ich habe das auch mitbekommen. In dieser Zeit der bitteren Enttäuschung. Da ist er geistlich gewachsen wie nie zuvor. Wow. Gott erzieht uns durch enttäuschte Hoffnung. Und dann wachsen wir geistlich, kommen wir auf ein neues Level. Gott erzieht uns auch durch notvolle Lebensführungen. Und liebe Freunde, jetzt komme ich zum ganz besonders schwierigen Thema. Ich komme zu einem Thema, mit dem ich ringe, immer wieder, wo ich Gott oft überhaupt nicht verstehe. Unser Text sagt, wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Ja, wir alle erleben Nöte. Manche von uns weniger, bei manchen von uns kommt's knüppeldick. Wir könnten jetzt über die Gerechtigkeit Gottes reden, das tun wir jetzt nicht. Aber die Nöte sind da. Krankheit, körperliches Leiden, psychisches Leiden, notvolle Entwicklungen unserer Kinder, wo wir keine Nächte mehr durchschlafen können, das Scheitern von Ehen, teilweise nach langen Jahren, ja, auch unter uns Christen und auch in Agape. Ich persönlich, und jetzt sage ich wieder was ganz Persönliches, ich persönlich möchte nicht glauben, dass uns der Vater im Himmel solche Nöte direkt und gezielt auf den Hals schickt. Ich möchte das nicht glauben. Ich glaube, dass sie oft eine Konsequenz der gefallenen, noch nicht erlösten Schöpfung sind, in der wir immer noch drin stecken, bis Jesus seinen Fuß auf den Ölberg setzt. Aber ich weiß, dass andere Christen das anders sehen. Das ist ein Streitpunkt unter Christen und dass sie dafür auch biblische Gründe nennen. Ich möchte es nicht glauben. Ich glaube aber, dass Gott notvolle Lebensführung dazu nutzt, um uns geistlich wachsen zu lassen, um näher zu ihm zu kommen. Ich nenne ein Beispiel. Letzte Woche war ich auf einer Tagung und habe ich einen alten Freund kennengelernt von Wort und Wissen, den kenne ich seit bald 40 Jahren. Und er ist jetzt auch in die Jahre gekommen und er hat schwere Wege hinter sich. Er ist schwer krebskrank und in seinem Leben, in seiner Familie gibt es große Lasten und große Nöte. Und ich sage zu ihm, du, ich sage den Namen nicht, ich sage zu ihm, du am Rande, du sag mal, wie geht's dir? Und dann sagt er, ja, mir geht's richtig schlecht. Aber weißt du, Siegfried, in dieser letzten Zeit, wo es mir so dreckig ging, und ich weiß nicht, wo der Krebs hingeht und wie das alles wird, ich weiß es nicht. Aber Siegfried, in dieser letzten Zeit, wo es mir so mies und so dreckig geht und wo Gott keine Gebete erhört hat, da bin ich Gott so nahe gewesen wie niemals zuvor in meinem Leben. Das war was. Ich könnte euch viele solcher Beispiele erzählen. Liebe Freunde, ich komme zum Schluss. Was ist das Erziehungsziel unseres Vaters im Himmel? Das kann man ganz kurz sagen. Unser Predigttext sagt das in einem Wort. Dort steht, Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Und er erzieht uns so, dass wir an seinem durch und durch lauteren Wesen Anteil gewinnen. Was ist Gottes Bestes für uns? Jeder Mensch ist einzigartig, hat einen besonderen Charakter, du hast besondere Begabungen, einen bestimmten Platz in Gottes Plan. Du hast eine Bestimmung von Gott in deinem Leben, gute Früchte zu bringen, vielerlei Art. Und du sollst immer mehr in deinem Leben wachsen und zu dem werden und immer mehr das tun, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Das gilt für jeden von uns. Gott möchte, der Vater im Himmel möchte, dass wir immer mehr an seinem durch und durch lauteren Wesen Anteil gewinnen. Überleg mal, was da steht. Du sollst und du darfst an Gottes lauterem und edlem und reinen Wesen Anteil gewinnen. Ja, wo gibt's denn sowas? Das ist fantastisch, das ist wunderbar. Das ist unser Lebensweg als Christen. Und auf diesem Weg müssen uns, die wir den Vater im Himmel lieben, alle Dinge zum Besten dienen, komme, was da wolle. Das ist unser Lebensprogramm, das ist dein Lebensprogramm als Christ, das ist mein Lebensprogramm, ein Wachstumsprozess hin zu Gott, hin zu Jesus. Ich bin schon viele Jahre als Christ unterwegs und ich bin immer noch auf dem Weg. Ich bin immer noch dran mit Misserfolgen und mit Fortschritten, aber der Weg geht aufwärts, dem Ziel entgegen, bis ich meinen Vater im Himmel, das ist so wunderbar, bis ich meinen Vater im Himmel mit meinen eigenen Augen sehen werde, wenn der Vorhang meines Lebens einmal fällt. Die Bibel nennt diesen Weg Heiligung. Magst du mitkommen auf diesem Weg? Danke, Herr, dass du unseren Lebensweg in der Hand hast. Danke, dass du uns erziehst zum Guten hin, zum Wachstum hin, dass du uns erziehst, dass wir immer und immer mehr Anteil an dir haben. Vater, guter Vater im Himmel, ich bete, hilf mir auf diesem Lebensweg und hilf meinen Schwestern und Brüdern auf diesem Lebensweg, dass wir einmal Hand in Hand, wenn unser Vorhang fällt, in deine Herrlichkeit und Gegenwart treten. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.